Ja, ich begrüße euch und Sie auch ganz herzlich zu diesem schönen Sonntag. Schön, weil Gott ihn geschaffen hat. Und das ist unabhängig davon, ob es regnet, ob es stürmt, ob es schneit, ob wir vom Hochsommer in den Herbst katapultiert werden. Ein Tag, der Gottes Plan entstammt, ein guter Tag. Ich grüße ganz herzlich von meinen Brüdern aus der Leitung der Evangelischen Gesellschaft, Klaus Schmidt, als Direktor lässt grüßen und Matthias Hennemann und Nils Langenberg als Regionalleiter. Wir vier bilden die operative Leitung. Mein Name Florian Henn. Ich bin seit 4 Jahren Verwaltungsleiter der Evangelischen Gesellschaft, habe zuvor 14 Jahre das Jugendwerk der Evangelischen Gesellschaft geleitet und bin jetzt auch schon über 20 Jahre mit der Evangelischen Gesellschaft unterwegs, habe dort auch meine theologische Ausbildung gemacht und freue mich, hier zu sein. Ich grüße auch von unserer Gemeinde in Rösrath-Hoffnungsthal, das ist so meine Heimatgemeinde, wenn ich dann mal sonntags auch in eine Gemeinde gehe und nicht im Predigtdienst stehe, dann ist das die Gemeinde, wo ich und meine Familie hingehen. Zu mir gehört meine Frau Dortje und unsere beiden Kinder, Luisa Marleen und Joel Mattis. Einmal der Joel, der ist in der 4. Klasse und Luisa in der 6. Klasse im Gymnasium. Und es ist schön, als Familie unterwegs zu sein und auch an vielen Stellen gemeinsam Gott zu dienen. Heute, der Ebo hat es schon gesagt, wollen wir uns einmal den aaronitischen Segen anschauen. Mir passiert es immer wieder, wenn ich als Gastprediger in Gemeinden unterwegs bin, dass so nach dem letzten offiziellen Lied dann der Moderator mir zunickt. Und das ist jetzt kein spontaner Schluck auf, sondern das ist so die auffordernde Bitte, sprich doch bitte noch den Segen. Und das hat mich so am Anfang immer wieder mal in Verlegenheit gebracht, weil ich bin so alles andere, aber nicht spontan. Und dann musste ich mir immer überlegen, wo steht denn der Segen? Und dann ist mir eine kleine Matheaufgabe zur Seite gesprungen, das ist nämlich ganz einfach. Man musste eigentlich der aaronitische Segen, ne? Also Aaron, Mose, okay, also wir suchen in den Büchern Mose, wir wissen, es gibt also 5 Bücher Mose und ich musste mir nur merken, 4 mal 6 = 24. Und ob es jetzt 4 mal 6 oder 6 mal 4 ist, ganz logisch, weil es gibt keine 6 Bücher Mose, also 4, 4. Buch Mose, 6. Kapitel, 4 mal 6, 24, 24. Vers und zack, war ich im aaronitischen Segen. Also, und diese Matheaufgabe begleitet mich seitdem immer wieder und wenn euch mal nach Segen zumute ist, 4 mal 6 = 24. Ich lese uns diese Stelle, mittlerweile finde ich sie auch schneller, muss ich sagen. Und ich lese sie uns ein bisschen im Zusammenhang ab Vers 22. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ich knüpfe jetzt mit der Predigt an diese beiden wunderbaren Psalme an. Psalm 121, 122. Wenn wir wissen wollen, was einem gesegneten Menschen aus dem Herzen quillt, lest diese Psalmen. Überhaupt, die Psalmen sind ein Spiegel dessen, was gesegnete Menschen aufgeschrieben haben. Und ich möchte eben heute mit euch, mit Ihnen gemeinsam jetzt den aaronitischen Segen anschauen. Es ist wohl die bekannteste Segensformel der christlichen Tradition, wobei ich mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern kann, jemals eine Predigt über den aaronitischen Segen gehört zu haben. Er gehört nicht zu den klassischen Segnungstexten, obwohl er fast in jedem Gottesdienst vorkommt. Segen, was ist das eigentlich und was bedeutet es? Der Begriff kommt in der Kirche und in der christlichen Tradition, in den christlichen Gemeinden ja recht häufig vor. Gottesdienstbesucher werden eigentlich quer durch alle Glaubensrichtungen fast immer am Ende eines Gottesdienstes gesegnet. Paare bitten um den Segen Gottes für ihre Ehe. Eltern lassen ihre Kinder segnen. Und wenn wir als Christen einander zum Geburtstag grüßen oder zu besonderen Anlässen, dann fehlt eigentlich doch auch nicht der Segensgruß am Ende. Aber sind denn gesegnete Menschen unverwundbar? Bekommen sie übermenschliche Kräfte? Vielleicht so eine Mischung von Superman und dem gallischen Dorf, was für Cäsar unbezwingbar war? Läuft dann das Leben auf der Überholspur? Wir müssen aufpassen, dass wir an dieser Stelle nicht falsch abbiegen. Denn in der großen Schau der Dinge auch gesegnete Kinder erkranken oder verunglücken. Und auch Ehen, die gesegnet wurden, sind mitunter vielleicht schon wieder geschieden. Kinder, die zum Abschluss des biblischen Unterrichtes oder der Konfirmation gesegnet worden sind, haben vielleicht den Glauben augenscheinlich an den Nagel gehangen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob unser Leben in der nächsten Woche anders verlaufen würde, wenn wir heute nach dem Gottesdienst oder im Gottesdienst den Segen vergessen würden. Der Segen Gottes ist nichts, was man einmal empfängt und dann hat man ihn in der Tasche. Gerade in den Wendepunkten des Lebens vertreten Leute die Ansicht, dass wenn man einmal gesegnet ist, dass das ausreichend ist. Dass man dann so etwas nie wieder braucht. Der Segen als Garantie, als lebenslange Garantie dafür, dass alles gut geht. Aber liebe Geschwister, das ist weder in der Bibel so, noch entspricht das unserer Lebenserfahrung. Sind wir doch mal ehrlich. Wenn dem so wäre, wenn das wirklich so funktionieren würde, dann würden die Leute doch sonntags in unseren Gottesdiensten Schlange stehen wie am Sarg von der Queen, nur um gesegnet zu werden, oder? Schade, dass es nicht so ist. Aber so einfach ist es nicht. Ein Segen, der zugesprochen oder der über einem ausgesprochen wird, ist eine Art Startschuss. Das segnende Wort eröffnet einen Dialog mit Gott. Und nur wenn wir in diesen Dialog eintreten, werden wir den Segen wirklich erfahren. Ich möchte es mal an einem Segenswort verdeutlichen, das im Süddeutschen häufig gebraucht wird, obwohl man es dort eigentlich gar nicht als Segenswort erkennt. Das Grüß Gott. Eine kleine Anekdote dazu. Da läuft in Süddeutschland ein Pfarrer durch seinen Ort und alle möglichen Leute sagen zu ihm: Grüß Gott, Herr Pfarrer. Abends kniet der Pfarrer vor seinem Bett, die Hände gefaltet, und als er zum Schluss kommt, betet er: Und dann soll ich dich noch grüßen vom Herrn Meier aus der Turmstraße, vom kleinen Fritz, der vor der Kirche immer Fußball spielt, und von der Frau Schmidt, du weißt schon, die immer so schief singt. Eine nette kleine Geschichte, die zeigt, was dieses Wort eigentlich nicht meint, obwohl das vielleicht ja auch mal eine Aufgabe für uns wäre, dass Menschen, die uns grüßen, dass wir für sie abends beten. Aber das meint die Geschichte nicht, sondern die Kurzform Grüß Gott, sie klingt so, als wenn wir Gott grüßen sollten, aber in der Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Grüß Gott vom Ursprung her ist eine Segensformel. Es grüße dich Gott. Ja, was passiert, wenn Gott einen grüßt? Ja, eben das, was passiert, wenn vertraute Menschen sich begegnen und einander grüßen. Man hält an, man nimmt den Gruß ernst, man ist herausgefordert zu antworten, man kommt in ein Gespräch miteinander. Grüß Gott heißt, möge Gott dich so ansprechen, dass du seine Stimme hörst und seine Gegenwart wahrnimmst und dass du das Gute siehst, was Gott über dich ausspricht. Und damit sind wir eigentlich an einer ganz schönen Grundbedeutung des Wortes Segen. Das deutsche Wort Segen kommt vom lateinischen signare, etwas mit einem Zeichen versehen. Signieren, bezeichnen. Und es drückt aus, dass Gott mit seinem großen Ja das Leben eines Menschen bestätigt. Gott signiert mein menschliches Dasein. Dazu ein schöner Vers aus dem Prophet Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ist das nicht ein toller Vers? Im Hebräischen stammt das Wort für Segnen von Barak. Und der Wortstamm bedeutet knien und meint die hingebungsvolle Verehrung Gottes. Und wenn im alttestamentlichen Sprachgebrauch Menschen Gott im Sinne von Barak begegnen, lässt er sich mit Loben, Preisen, Anbeten übersetzen. Und wenn Gott in der gleichen Weise mit dem gleichen Wort gegenüber Menschen handelt, dann ist eben dieses klassische Segnen gemeint. Im neutestamentlichen Sprachgebrauch findet sich mit dem Griechen eulogeo und später dann in den altkirchlichen Schriftgut mit dem lateinischen benedicere eigentlich diese Aspekte genauso wieder. Ja, diese beiden Vokabeln bedeuten nämlich wörtlich gut sagen, gutes Reden. Und werden eben dann auch für das Wort segnen gebraucht. Zusammengefasst lässt sich sagen, wenn ich segne, so stelle ich fest, so bitte ich, so sage ich zu, dass jemand unter dem Segen Gottes steht. Und wenn ich persönlich dann verstehe, dass ich ein Gesegneter Gottes bin, dass ich nur Gottes Segen stehe und dass ich erlebe, was das heißt, wo führt mich das hin? Das führt mich doch hin in die Anbetung. Und dann kommen so schöne Choräle wie: Großer Gott, wir loben dich, aus meinem Herzen, über meine Lippen. Das Segenshandeln verweist immer zurück auf Gott, den Urheber des Segens, dem unverfügbaren Geber alles Guten. Das war jetzt die Einleitung, ein bisschen länger, aber jetzt gehen wir rein in den aaronitischen Segen oder den priesterlichen Segen, den wir uns anschauen wollen. Die älteste und wohlbekannte Segensformel, die wir aus der Bibel kennen, entstanden aus einem Dialog. Gott spricht mit Mose. Und er sagt dann: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Aaron, der oberste Priester, und seine Söhne, sie sollten den Gottesdienstbetrieb, sie sollten den Opferbetrieb in der Stiftshütte organisieren und verantworten. Und sie bekommen hier nicht nur eine Segensformel mit an die Hand, ja, wenn es heißt, so sollt ihr sagen, sondern es wird vielmehr deutlich, dass das ihre Aufgabe ist, Gutes über das Volk Israel zu sagen, von Gott. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Segmente miteinander an. Es fängt an mit: Der Herr segne dich. Im hebräischen Grundtext steht hier der heilige Gottesname Jahwe. Mit der Bedeutung dieses Namens wird ganz besonders die Hinwendung Gottes zu Menschen deutlich. Denn Jahwe heißt: Ich bin da. Ich bin. Gott sucht die Nähe zum Menschen. Das ist der fundamentale Unterschied zu eigentlich allen anderen Religionen, wo Menschen versuchen, durch Anbetung, Askese oder Tänze Gott irgendwie nahe zu kommen. Da wissen wir um einen großen Gott, der sich uns naht. Es gibt ein Buch, eine Einführung in die alttestamentliche Theologie von einem ehemaligen Dozenten von mir, Frank Koplin. War ja auch lange Jahre Dozent am Martin-Buzer-Institut. Und das trägt den Namen: Gott sucht den Menschen. Und ich finde, dieser Titel bringt auf den Punkt, worum es geht. Wenn wir über Gott nachdenken, dann denken wir über einen Gott, der uns sucht, der die Nähe sucht. Diese segensreiche Hinwendung, die geht von ihm aus. Aber sie soll keine Einbahnstraße sein. Gott möchte etwas mit uns und aus uns machen. Sein Wunsch ist es, dass wir Menschen, jeder Einzelne für sich, uns für die Nähe Gottes öffnen und sie zulassen. Und ihr Lieben, Das ist eine tägliche Entscheidung. Wir leben so oft in diesen Tag hinein. Und ich bin dankbar für die Tradition, morgens beim Frühstück das Losungsbüchlein aufzuschlagen. Wie man so schön sagt, die Schnelltheke des Pietismus. Ja, es ist gut, mit Gottes Wort in den Tag zu starten, ganz bewusst. Und uns ganz bewusst entscheiden, dass wir Gottes Nähe zulassen möchten. Wenn wir gesegnet werden, dann ist das eigentlich die erste Sache, die wir zwischen Gott und uns zu klären haben. Will ich Gott begegnen? Will ich seine gute Stimme hören? Will ich einen Dialog starten und ihn tief in mein Herz lassen? Jesus sagt doch in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Und dann führt er das ein bisschen aus und ein bisschen später sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Kennzeichen eines guten Hirten. Nur wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, nur wenn der Herr Herr sein darf in unserem Leben, dann kann Gott uns segnen. Worin besteht denn jetzt dieser Segen? Er besteht nicht in erster Linie in irgendwelchen guten Gaben, sondern dieser Segen besteht in erster Linie in Gott selber. In der Präsenz Gottes in unserem Leben. Das ist die größte Segnung. Paulus drückt das mal so aus. Christus, das Geheimnis in mir. Gott selbst, seine Gegenwart. Die Tatsache, dass Gott spürbar bei mir und mit mir ist und aus meinem Leben etwas macht, das ist der Kern und das Wesentliche des Segens. Nicht die Gaben, sondern der Geber. Der Segen Gottes kann bewirken, dass ich körperlich gesund werde, gar keine Frage. Der Segen Gottes kann bewirken, dass meine seelischen Wunden heilen und dass mein Denken gesund wird. Er kann bewirken, dass meine Beziehung gesund und dass mein Glaube wächst. Im Aussprechen des Segens erwarten wir, dass Gott spürbar eingreift. Und dass es eine Wendung gibt hin zum Guten, zum Positiven. Und doch haben wir für diese Wendung keine Garantie. Und es ist eine Wendung zum Guten, die uns auch nicht versprochen ist, dass sie uns menschlich, aus menschlichen Augen gesehen, gut tut. Das ist ja etwas, was uns, glaube ich, mit am schwersten fällt. Dass wir anerkennen müssen, dass wir mit unseren menschlichen Gedanken so schnell an unser Ende kommen. Gottes Gedanken über unser Leben und unsere menschliche Sicht auf die Situation oder die Umstände, die sind nicht unbedingt gleichlautend. Jesaja 55, Vers 8 und 9 sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Das muss ich anerkennen. Gott ist Gott und wir sind es nicht, auch wenn der Mensch an so vielen Stellen versucht, Gott zu sein. Das Entscheidende des Segens ist nicht die Wendung zum Guten, sondern das Eigentliche ist dieser Gott, der mit uns geht und der zu uns redet und der uns an der Hand hält. Und das bekommen wir im Segen zugesagt. Und wenn es jetzt hier weiter heißt, der Herr segne dich und behüte dich, dann ist dieses Behüten auch nicht unbedingt rein äußerlich zu sehen. Im Sinne einer Bewahrung von Unfällen oder Krankheit oder anderen Bedrohungen. Natürlich, das kann Gottes Segen auch bewirken. Aber im Grunde ist damit etwas sehr viel Umfassenderes angesprochen. Gott schützt unser Leben vor der Macht des Bösen. Gott schütze dich in allem, was dir begegnet, davor, dass deine Seele Schaden nimmt, dass du in Versuchung fällst und dein Glaube verloren geht, deine Liebe erkaltet oder deine Hoffnung zerrinnt. Hier sehen wir, wie Gott mit uns geht, wie Gott uns schützt, auch in den dunklen Tagen unseres Lebens. Auch ein Gesegneter kann Leid und Unglück erleben, in welchem Maß auch immer. Das ist die Realität einer von Gott abgefallenen Schöpfung. Machen wir uns doch nichts vor. Es ist so. Die Bibel zeigt uns viele gesegnete Männer und Frauen des Glaubens. Denken wir an den Stammvater Abraham. Denken wir an König David oder an die Apostel im Neuen Testament. Und wie viele haben von ihnen an irgendeiner Stelle ihres Lebens gelitten? Allen voran unser Herr Jesus Christus selbst. Und doch hat Gott etwas aus ihrem Leben und auch aus ihrem Leiden gemacht. Er hat sie in einer viel tieferen Weise behütet, als uns das zunächst einfällt, wenn wir an den Schutz Gottes im Segen denken. Ende August hatten wir bei uns in der Gemeinde Kindersegnung und ich durfte den Gottesdienst halten und zwei Kinder segnen. Und wir haben in der Segnung die beiden Kinder bewusst Gottes Schutz und Segen anbefohlen. Wir haben ihn um seinen Schutz gebeten. Und da musste ich an eine kleine Geschichte denken. Wir singen abends unseren Kindern immer einige gute Nachtlieder. Schon seit sie im Mutterleibe waren. Unter anderem einige Strophen aus dem alten Lied von Luise Hensel. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Ist ja ein altes Lied, 1816 geschrieben. Und da heißt es in der dritten Strophe, alle, die mir sind verwandt, Gott lass ruhen in meiner Hand. Alle Menschen, groß und klein, sollen dir befohlen sein. Und als unser Joel im Kindergartenalter war, fragte er dann mal, Papa, was heißt denn befohlen? Dann habe ich ihm das erklärt, dass Gott seine Engel sendet, dass sie auf ihn aufpassen, wenn er im Kindergarten tobt und allerlei so unternimmt. Und unser Joel ist auch eher von der schnellen Sorte. Dann guckte er mich an und sagte dann eben in seinem Kindergartenalter, oh Papa, dann müssen die aber ganz schön schnell sein. Und wisst ihr was? Genau das bekommt Gott hin. Da zu sein, wo wir sind, wo wir ihn brauchen. Er ist da, auch wenn wir es oftmals nicht merken. Und er ist auch da, wenn wir eigentlich manchmal vielleicht gar nicht wünschen, dass er da ist. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir Entscheidungen treffen, wo wir eigentlich in der Entscheidung schon wissen, dass sie nicht Gott gefallen, auch da ist Gott da und lässt uns nicht. Ja, und er ist auch dann da, wo wir uns traurig fragen, Gott, wo warst du? Wir haben letztes Jahr in unserer Gemeinde einen lieben Bruder beerdigen müssen, der mit dem Fahrrad tödlich verunglückt ist, lange Jahre in der Gemeindeleitung gewesen. Und wir haben uns gefragt, Gott, wo warst du? Wenige Wochen später verunglückt ein zweiter junger Bruder aus unserer Gemeinde mit dem Fahrrad und überlebt. Wo war Gott bei dem einen? Wo war Gott bei dem anderen? Wir wissen, Gott war da, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Und erst in der Ewigkeit werden wir verstehen, warum das eine so und das andere so ausgegangen ist. Aber ich sage es euch ehrlich, es fällt uns schwer. Aber wir dürfen da nicht unsere Beziehung zu Gott dranhängen, an dem, dass wir es verstehen, sondern wir müssen uns immer wieder demütig unter Gottes Hand stellen und müssen anerkennen, du bist der Schöpfer, Gott. Du bist der Souverän. Und eines Tages werden wir dich anbeten. Wir werden vor deinem Thron stehen und sagen, Gott, du hast es gut gemacht. Davon bin ich überzeugt. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Diese Worte weisen uns wieder darauf hin, worum es im Segen letztlich geht. Dass Gott sich uns freundlich zuwendet. Wenn uns jemand anstrahlt, dann freut er sich, dann findet er Gefallen an uns. Das kann man ja ganz wunderbar an Kinderaugen ablesen. Ja, wenn Kinder begeistert sind, wenn sie einen anstrahlen vor etwas. Das Gegenteil davon ist, dass sich das Angesicht verfinstert. Auch das kennen wir. wenn Menschen nicht zufrieden sind mit dem, was sie gerade erfahren oder erleben, dann verfinstert sich auch ein Angesicht. Hier heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, möge Gott Gefallen an dir finden, möge sein Angesicht über unserem Leben aufleuchten wie die Sonne, wenn sie aufgeht und wenn sie die Welt erwärmt. Ich muss ja sagen, ich schwitze dreimal lieber, wie dass ich friere. Und ich habe das genossen, diesen langen Sommer, dieses Spüren der Sonne, wenn es warm wird. Ich merke schon, wir können hier einen Gesprächskreis gründen. Wenn ich an Gottes leuchtendes Angesicht denke, dann denke ich an einen besonders schönen Bibelvers. Dann denke ich an Zephania 3, Vers 17. Da heißt es nämlich, der Herr, euer Gott, ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Wow, oder? Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gnade, das deutsche Wort Gnade kommt aus dem althochdeutschen genahen, sich nähern, ganz nahe bei jemandem sein. Gott, stehe an deiner Seite. Er sei dein Freund, der da ist, wenn du ihn brauchst. Er möge dich annehmen mit deinen Stärken, er möge dich annehmen mit deinen Schwächen. Und er möge dir vergeben und er möge dich zurechtbringen, wenn du etwas falsch gemacht hast. Der Apostel Paulus, der berichtet uns in 2. Korinther 12, Vers 9, dass Gott ihm zugesprochen hat, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ja, es ist so. Jeden Morgen können wir uns an diese Gnade hängen. Und es tut so gut. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich. Er schaue nicht weg. Er möge uns nicht aus dem Blick verlieren. Im Alten Testament ist das geradezu einer der Namen Gottes. Der Gott, der mich sieht, so nennt die Hagar, die Magd von Abrahams Frau Sarah, Gott. Der Gott, der mich sieht, als sie erlebt hat, wie Gott eingegriffen hat in einer ganz prekären Lebenssituation. Der Gott, der mein Leid sieht, der Gott, der mein Herz sieht, der Gott, der mir in die Augen schaut, der mich kennt und mich liebt. Für den einen klingt das beunruhigend, dass Gott uns sieht, immer und überall. Big Brother is watching you, denkt er vielleicht der ein oder andere dran. Für den anderen ist das aber voll der Segen. Und genau diese Sicht auf Gottes Sehen wünsche ich jedem von uns. König David kleidet das im Psalm 139 in wunderbare Worte und ich lese uns da einige Verse mal vor. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, was du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennet meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde und als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Wunderschöne Verse, die beschreiben, was es heißt, dass Gott uns sieht, Und dann endet die Segensformel mit dem Wunsch: und gebe dir Frieden. Hebräisch Shalom. Dieses letzte Wort des Segens umfasst nochmal das Ganze, all das, was wir zu einem gelingenden Leben brauchen. Da könnten wir jetzt eine ganze Predigtreihe machen über dieses wunderschöne Wort Shalom, wie es in der Bibel so häufig gebraucht wird. Und nach biblischem Verständnis meint Shalom nicht einfach die Abwesenheit von Krieg, sondern es ist viel mehr. Es ist ein umfassendes Glück, es ist Gesundheit, es ist Wohlergehen des Einzelnen, Wohlergehen der Gemeinschaft. Es ist ein Leben in gelungenen Beziehungen zu anderen Menschen, zu sich selbst, aber auch zu Gott. All das ist wird umfasst durch dieses Wort Shalom, dieses umfassende Friedenswort. Shalom, ein Zustand des Heilseins und des Wohlergehens. Shalom, aber auch ein Friedensgruß, der sich zugesprochen wird. Der Wunsch nach innerem Frieden. Frieden in unseren Beziehungen, Frieden in unserer Beziehung zu Gott. Ja, das wünschen wir uns. Frieden in unserem Land. Auch einen sozialen Frieden wünschen wir uns. Wir wünschen uns Frieden in unserer Welt, in der wir leben. Wir haben eben schon im Gebet an die Geschwister in der Ukraine gedacht. Wie schrecklich dieser Krieg, der dort tobt. Und dieser Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. So schreibt Paulus der Gemeinde in Philippi, Kapitel 4, Vers 7. Und dem schließe ich mich gern an und wünsche genau das auch jedem Einzelnen von euch, von uns. Und gleichzeitig wünsche ich uns, dass diese Segensformel aus dem Alten Testament, der aaronitische Segen, dass der nicht einfach nur dazugehört, so wie der Baum an Weihnachten, sondern dass wir die Tiefe und die Schönheit dieser Worte jedes Mal neu und persönlich in uns und an uns wirken lassen. Als Worte, die in die Realität unseres Lebens hineinsprechen, die uns in der Tiefe unserer Seele treffen und berühren und abholen. Und dass es Worte sind, die dann Kreise ziehen. Und dass wir als gesegnete Menschen ein Segen werden für die Menschen um uns herum. Das schenke Gott durch euch und durch uns. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott des Segens bist. Dass das etwas ist, was dir unglaublich auf dem Herzen liegt. Du segnest so gerne deine Kinder. Ich danke dir dafür, dass dein Segen auch jeden Morgen neu ist. Und wir wollen unser Leben ganz unter deinen Segen stellen. In dem Wissen, dass das das Beste ist, das höchste Glück, was uns widerfahren kann. Und ich bete darum, Herr, dass wir das auf dem Herzen tragen, andere Menschen zu segnen. Das Gefühl, dass wir das viel zu wenig tun, mal innezuhalten, die Hand aufzulegen, Segen auszusprechen, Segen weiterzugeben, durch Worte und durch Taten. Möchte ich bitten, dass du uns das ganz neu ins Herz schreibst und dass wir gesegnete Menschen sind, die gerne Segen weitergeben, dir zur Ehre. Amen.